Ich begrüße im Studio Pater Gerhard Lagleder. Er ist Missionsbenediktiner und Präsident der Bruderschaft des seligen Gerhard. Seit 35 Jahren in Südafrika im Einsatz, in Hilfsprojekten. Da geht es vor allem um Hilfe für ältere, Kranke und auch für an AIDS Erkrankte. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, Pater Gerhard weilt jetzt einige Zeit eben in Europa, weil er stammt aus Bayern, genauer gesagt aus Regensburg. Wie kommt's dann, Pater Gerhard, dass man zigtausende Kilometer südlich sich begibt? Wie ist das bei Ihnen gekommen? Wie sind Sie aufgewachsen? Und war Mission, praktische Mission, immer schon etwas, das Sie gereizt hat?
Meine Taufpatin war jahrelang und ihr Bruder waren jahrelang Missionare in Brasilien und sie haben dann immer erzählt von ihrer Missionsarbeit und das hat mich interessiert. Und ich habe als Kind auch mal ein ganz tolles Buch gelesen, Wenn Katonda ruft, hieß dieses Buch und das war ja also auch die Geschichte der Mission. Und das hat mich als Kind schon sehr begeistert, also war Mission für mich etwas, was mich interessiert hat. Als es dann darum ging, dass ich nicht nur Diözesanpriester bin, ich bin vor 40 Jahren im Regensburger Dom zum Priester geweiht worden, habe mich aber ein Jahr vorher entschlossen, ins Kloster zu gehen und dann dachte ich mir, dass ich mir einen Missionsorden am besten aussuche und zwar einfach aus dem Grund, dass ich nicht nur den Glauben verkündige, sondern dass ich auch die Talente, die mir der liebe Gott geschenkt hat, in anderen Bereichen einsetze. Was ich damit meine, ist, ich bin seit 53 Jahren Malteser, bin daher daran gewöhnt, nicht nur Hilfe zu geben, sondern auch Hilfe zu organisieren. Und so habe ich mir gedacht, wenn mir der liebe Gott diese medizinisch-pflegerischen Kenntnisse gegeben hat, muss ich das auch einsetzen. Ich darf ja die Talente, die mir der liebe Gott gegeben hat, nicht vergraben. Und so habe ich mir dann einen Missionsorden ausgesucht, habe viele unterschiedliche Missionsorden besucht. Und dann kam ich ein Jahr vor der Priesterweihe nach St. Ottilien und es war wie wenn so ein Vorhang aufgeht, das ist das, was du gesucht hast. Das war so Liebe auf den ersten Blick, könnte man es bezeichnen. Das war so das, was ich mir als Ideal eines Ordenslebens vorgestellt habe, dass auf der einen Seite die Missionsarbeit enorm wichtig ist, auf der anderen Seite die Kontemplation enorm wichtig ist und da war so eine schöne Balance zwischen, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Charismen und da habe ich mich dann entschlossen, dorthin zu gehen. Bin dort eingetreten 1982, bin am Tag der Priesterweihe zum Ordenseintritt beurlaubt worden, habe dann ein Jahr Noviziat gemacht, drei Jahre zeitliche Profess. Dann bin ich am 6. Januar 1987 vom späteren Abt Primas und damaligen Erzabt Notker Wolf in die Mission ausgesandt worden und bin eben seit 35 Jahren, eben seit 1987 im Zululand in Südafrika tätig.
Sie haben es ja erwähnt, Sie sind Mitglied des Malteser Hilfsdienstes und Sie waren schon in jungen Jahren als Rettungssanitäter im Einsatz. Genau. Und Sie haben sich in Ihrer Diplomarbeit mit den Johanniterorden beschäftigt. Mhm. Wie ist denn da das Zusammenspiel und die Differenz zwischen Johannitern und Maltesern?
Das ist derselbe Orden, der ist ja bis zur Reformation war das der katholische Orden des heiligen Johannes von Jerusalem. Der Ordenssitz hat sich dann später durch die politischen Veränderungen im heiligen Land verlegt. Erst nach Akkon im Norden von Israel, dann nach Zypern, dann nach Rhodos und dann nach Malta. Und als der Orden dann auf Malta war, hat er einen ganz langen Namen bekommen, der Hospitalorden des heiligen Johannes von Jerusalem, von Rhodos und von Malta. Und weil das zu lang ist, hat man in der Umgangssprache, spricht man einfach vom Malteserorden. Das ist also ein Orden. Und in der Reformation hat sich die Ballei Brandenburg, also das Gebiet um Berlin, vom katholischen Orden getrennt und ist protestantisch geworden. Und die sind zur ursprünglichen Ordensbezeichnung zurückgekehrt und haben sich dann Johanniterorden genannt. So, wenn man heute von Johanniterorden spricht, dann meint man den evangelischen Ordenszweig, während wenn man vom Malteserorden spricht, man den katholischen Ordenswurzel damit anspricht.
Dann gehen wir jetzt diese 35 Jahre zurück, Pater Gerhard Lagleder. Es ist Jänner 1987, Sie gehen nach Südafrika. War das Ihr Wunsch, nach Südafrika zu gehen oder hat Sie der Orden dorthin empfohlen und bestimmt?
Ich war eigentlich vorgesehen für eine Neugründung auf den Philippinen, so hat mich der Erzhaupt informiert. Und dann kommt er kurz vorher zu mir, kurz vor ich ausreisen sollte, und sagte, du Gerhard, ich muss mal mit dir reden. Dann sage ich, ja, was habe ich angestellt? Nein, was nichts angestellt, du, pass auf. Im Zululand sind so viele Missionare gestorben, ich brauche dringend Nachwuchs für die Mission dort. Könntest du dir vorstellen, ins Zululand zu gehen? Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Christi Willen, ich als Weißer in das Zululand gehen, nach Südafrika gehen, wo du als Weißer gesehen wirst als verhasster Ausbeuter von den Schwarzen. Habe mich aber völlig getäuscht. Ich habe dann ja gesagt, ich gehe und ich danke, dass ich Missionar werden darf. Das war ja mein Lebenstraum, der sich damals erfüllt hat vor 35 Jahren. Und bin dann gegangen und war mir gar nicht bewusst, dass die katholische Kirche ja immer auf den Seiten der Entrechteten stand, sich immer für die Schwarzen eingesetzt hat und von daher einen enormen Vertrauensvorschuss hatte und überhaupt nicht die Anfeindung, mit denen ich gerechnet hatte, erhalten habe. Und so war das eigentlich ein schöner Übergang. Ich war dann 3 Jahre in einer Pfarrei, in der außer einem Österreicher, meinem Pfarrer, dem Pater Severin, der aus Amstetten stammt und der ins Schweigelberg, das ist da bei Vilshofen in Niederbayern, eingetreten ist. Der war mein Lehrmeister, war der Missionar, der am besten Zulu konnte von allen Missionaren. Und der hat mich in die Zulu-Sprache eingeführt, in die Denkweise, in die Mythologie, in die Lebensweise der Zulu. Und das war eine unheimlich tolle Schule, denn man muss ja verstehen, wie die Leute denken und welche Ängste sie haben, welche Lebenseinstellung sie haben, um ein guter Missionar zu sein. Und dann wurde ich eben 3 Jahre später, 1990, Gemeindepfarrer in einer Gemeinde, die Mandeni heißt. Das ist 100 Kilometer nördlich von Durban, also genau in der Mitte zwischen den 2 größten Häfen Afrikas, Durban und Richards Bay, an der Mündung des Tugela-Flusses in den Indischen Ozean. Und dort wurde ich eben dann Gemeindepfarrer.
Und Sie haben aber sehr bald und wahrscheinlich auch durch Ihre priesterliche Tätigkeit gesehen, was es an Armut, an Krankheit gibt hier.
Ich bin raus in die Pfarrei und habe Kranke besucht und habe Menschen erlebt, die durch Vernachlässigung gestorben sind. Und da einen Fall erzähle ich Ihnen gerne. Ich ging zu der Maria Matonzi, ich darf den Namen nennen, und habe ihr die Krankenkommunion gespendet und die sagte zu mir, ach, mir tut der Rücken so fürchterlich weh. Dann sage ich sie, ich kenne mich auch in der Pflege aus, ich bin auch Sanitäter, darf ich mir den Rücken mal anschauen? Er sagt, ja, bitte schauen Sie ihn an. Dann drehe ich sie zur Seite und da war der ganze Rücken offen, man hat die Dornfortsätze der Wirbelsäule gesehen, man hat die Darmbeine offen gesehen, also es waren riesen Bettgeschwüre und da waren Maden und Würmer drin. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, Sie brauchen dringend einen guten Arzt. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Habe ich gesagt, lassen Sie das mal meine Sorge sein. Und dann habe ich sie auf eine Matratze, auf einen Pickup gelegt, mit dem ich damals gefahren bin und zum unserem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden gebracht, der ein Arzt ist. Der hat sie ins Krankenhaus eingewiesen und da starb sie in derselben Nacht. Und dann kam der Dr. Tabete, wie er heißt, zu mir und sagte, Mensch, Pater, könnten wir nichts tun, damit den Menschen hier wirklich wirksam geholfen wird? Es gibt so viele Leute, die einfach zugrunde gehen, weil sich kein Mensch um sie kümmert. Die Krankenhäuser schicken die Leute schnell wieder heim, die brauchen die Betten und Pflegebedürftige werden dann nicht ausreichend gepflegt. Und dann hat er bei mir als Malteser natürlich offene Türen eingerannt und wir haben dann überlegt, wie wir das Ganze organisieren. Und so sind wir eben dann zum Entschluss gekommen, dass wir eine südafrikanische Hilfsorganisation gründen. Also nicht in Europa anrufen und sagen, ich brauche so viele Ärzte und Pfleger und Helfer, die jetzt mit europäischer Gründlichkeit in Afrika aufräumen müssen, sondern wir haben gesagt, wir müssen die Einheimischen begeistern, befähigen und begleiten, sich selbst zu helfen. Und so habe ich eben, oder haben wir dann gemeinsam mit einem Gründungspersonal von 5 Leuten, 2 Geschäftsleuten und dem Arzt und seiner Frau, die eine akademisch gebildete Krankenschwester war oder ist. Und wir haben dann eben diese Hilfsorganisation des Malteserordens, die Brotherhood of Blessed Gerard oder zu Deutsch die Bruderschaft des seligen Gerard gegründet. Wir haben am 28. Oktober 1992 die Organisation mit einem Gründungspersonal von 5 Leuten gegründet Und die hat sich dann im Lauf dieser 30 Jahre zur größten katholischen Hilfsorganisation mit über 2600 Mitgliedern entwickelt. Und da bin ich unheimlich stolz, weil das alles Einheimische sind, die wirklich ein Interesse haben, dass ihren eigenen Leuten geholfen wird und wo eben dann die Zulu den Zulu im Zululand helfen. Und nur das ist nachhaltig, weil die Leute dort sind, dort bleiben, die Sprache sprechen, die Ortskenntnis haben und eben auch das Interesse, dass ihren eigenen Leuten geholfen wird.
Jetzt muss man dazu sagen, das war der Start mit der Hilfe für arme und kranke Menschen. Das hat sich aber ausgeweitet. Wir erinnern uns noch, als in den 80er Jahren das Thema AIDS aufkam, den ersten bekannten Toten, wie zum Beispiel dem Sänger von Queen, Freddie Mercury, das Thema immer relevanter wurde und natürlich besonders, leider muss man sagen, eben auch Südafrika ein Hotspot für HIV-AIDS-erkrankte Menschen. Ja. Und da haben Sie dann angesetzt auch für diese Menschen.
Also speziell das Bundesland KwaZulu-Natal war am meisten betroffen. Mandeni war mal so die AIDS-Hochburg der Welt. Eine Zahl kann ich schwarz auf weiß belegen. Im Januar 2004 waren in unserem Bereich 76% der HIV-Tests positiv. Wir haben dann als viertes Programm überhaupt in Südafrika mit der AIDS-Behandlung begonnen und konnten damit inzwischen die Neuinfektionsrate massiv reduzieren. So dass ich kann jetzt keine aktuellen Statistiken nennen, weil ich die selber nicht kenne. Wir rechnen etwa mit einem Drittel der Gesamtbevölkerung, die jetzt noch HIV-positiv sind. Ich meine, einmal HIV-positiv, immer HIV-positiv. Aber wenn sie behandelt werden, dauert es etwa ein halbes Jahr, dass wir die Virenbelastung von 1,5 Millionen Viruskopien pro Kubikmillimeter runterfahren auf unter 20. Was man in der deutschen Fachsprache unter der Nachweisgrenze nennt. Und damit ist der Patient nicht mehr ansteckend. Und damit haben wir den Durchbruch im Kampf gegen AIDS geschafft, den Sieg im Kampf gegen AIDS geschafft, weil eben die Leute ein ganz normales Leben führen können, die fühlen sich wieder gesund, die können wieder arbeiten gehen, die können ein ganz normales Eheleben führen, können Kinder bekommen, keiner steckt den anderen an, wenn sie regelmäßig ihre Medizin nehmen. Und wir haben momentan über 700 Patienten in lebenslanger AIDS-Behandlung und ist für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Da geht es um antiretrovirale Therapie und Medikamente. Genau. Vielleicht können Sie uns das näher erläutern.
Die antiretrovirale Therapie ist eine Therapie, die verhindert, dass das Virus sich im menschlichen Blut vermehren kann. Es gibt eine Art von weißen Blutkörperchen, das sind die CD4-Helferzellen und diese CD4-Helferzellen werden vom HIV-Virus invadiert, der setzt sich in die Zelle rein, verbindet dann zwei RNA-Stränge zu einer DNA und diese DNA dringt in den Zellkern ein, ändert die Struktur der CD4-Helferzelle und wandelt sie, ich würde es im Volksmund sagen, in eine Virusfabrik um. Und eine CD4-Helferzelle kann Millionen neuer Viren produzieren, wenn sie eben mit diesem HIV-Virus infiziert ist. Und was die Medizin tut, ist, die Zusammensetzung der beiden RNA-Stränge zu verhindern. Sie können sich die RNA vorstellen wie einen Reißverschluss. Die DNA schaut ja aus wie eine Leiter, die gedreht ist. Und dann wird dort, wo dieser Reißverschluss ineinander greifen würde, dort greifen die Medikamente ein, die sozusagen das Schließen des Reißverschlusses verhindern. Und damit wird es keine funktionierende DNA und damit wird eben die Zelle nicht umgewandelt in eine Virusfabrik, produziert also keine neuen Viren mehr und damit können sie eben diesen Kreislauf unterbrechen. Es gibt dann noch eine andere Art von Medikamenten, die Protease-Inhibitoren, das sind Medikamente, die verhindern, dass die neu gebildeten Virusteile, die aus dem Zellkern austreten, dass die sich nicht mehr in ein funktionierendes neues Virus zusammensetzen können. Und dann gibt es noch eine dritte Art der Behandlung, das ist also die letzte Notlösung, wenn die beiden anderen Stadien bereits ausgeschöpft sind. Das sind die Fusionshemmer. Das sind Medikamente, die verhindern, dass der Virus überhaupt an der CD4-Helferzelle andocken kann.
Pater Gerhard Lagleder, es geht aber nicht nur um medizinische Hilfe und ärztliche Hilfe, sondern die Bruderschaft des Seligen Gerhards. Ihre Hilfsorganisation, deren Präsident Sie sind, kümmert sich auch um das soziale Umfeld der Menschen, weil die ja für einigen Zeitraum aus ihrer Arbeitsumwelt geworfen werden, vielleicht auch aus der Familie. Und da sind auch Mitarbeiter da, die darauf schauen, dass die Menschen dann wieder Integration erfahren.
Wenn wir uns um einen Kranken kümmern, ist es ja ganz wichtig, ganz egal was der, welche Krankheit er hat, dass wir ihm, im Englischen sagt man Holistic Care, also ganzheitliche Pflege schenken, dass wir uns nicht nur um den Körper kümmern, sondern auch um den Geist und um die Seele des Patienten. Also den Menschen als ganzen Menschen sehen. Und heil ist man ja nur, wenn alle Bereiche des menschlichen Seins geheilt oder heil werden. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass man sich nicht nur um das soziale Umfeld des Patienten kümmert, sondern eben auch um sein seelisches Gleichgewicht kümmert. Nicht nur im psychologischen Sinn, sondern auch im seelsorgerischen Sinn. Und insofern leisten wir eben diese ganzheitliche Hilfe an unseren Patienten und kümmern uns darum, dass die eben nicht nur ihre Tabletten bekommen, sondern dass sie menschlich sich getragen fühlen, dass sie sich geliebt fühlen, angenommen fühlen. Und das ist auch sehr wichtig, dass sie dann reintegriert werden können. Es gibt ja früher oder es gab früher ganz große Vorbehalte Aids-Kranken gegenüber. Es wurden ja in der Presse auch Fälle dann breitgetreten, wo Leute ermordet wurden, nur weil sie eine HIV-Infektion hatten, beziehungsweise diagnostiziert worden sind in der Frühzeit der Aids-Epidemie. Heutzutage ist es eigentlich ganz anders. Denn sehr viele sind ja HIV-positiv und wir haben sogenannte Peer-Counselors, das kann man schlecht ins Deutsche übersetzen. Das sind eben Leute, die selber durch die Behandlung durchgegangen sind, denen es wieder besser geht und die jetzt zu den anderen Leuten sagen, Mensch, sei doch nicht so dumm, lass dich testen, lass dich behandeln. Ich war viel schlimmer beieinander, als du warst und jetzt geht's mir ausgezeichnet, tu das. Und so ist also dieses Stigma gar nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Das haben wir auch erreicht, dadurch, dass wir eben sehr viel Information auch geben und eben, wie gesagt, den Menschen auch psychologisch und menschlichen Halt schenken. Auch in Südafrika, das muss man leider sagen, gibt es eine sehr hohe Rate an sexueller Gewalt Frauen gegenüber. Also sehr viele Frauen werden infiziert durch Vergewaltigung. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Jux und Dollerei zu tun, dass die sexuell sehr aktiv wären, sondern wenn einer vergewaltigt wird, dann werde ich auch immer ganz böse, wenn die Leute dann mit dem Finger auf die Leute zeigen, weil im Grunde sind es Opfer, um die, mit denen man Mitleid haben muss, auf deren Seite man stehen muss und denen man helfen muss, damit fertig zu werden. Und es ist eben Gottlob, durch die Behandlung und durch die psychologische und die menschliche Begleitung möglich.
Jetzt haben wir sehr viel über das AIDS-Behandlungsprogramm gesprochen. Sie sind aber noch breiter aufgestellt. Sie kümmern sich auch um ältere Kranke. Sie haben ein Hospiz. Mhm. Sie bieten stationäre Pflege an. Und als Gegensatz sind Sie aber auch für die ganz Kleinen da.
Wie im Hospiz sind wir eigentlich für alle da. Also wir haben Kinder im Hospiz, wir haben junge Leute, ältere Leute und sehr alte Leute im Hospiz. Ein Hospiz, wissen wir ja alle, ist eine Einrichtung zur Pflege Sterbender, zur Pflege von Menschen, die unheilbare Krankheiten haben. Bei uns ist natürlich AIDS im Vordergrund, aber wir haben auch Krebskranke, um die wir uns kümmern, denen wir helfen, dass sie einen Tod haben können, indem sie ohne Schmerzen, aber seelsorgerisch und menschlich begleitet sterben können, dass jemand am Bett sitzt, ihnen die Hand hält, den Schweiß von der Stirn wischt und ihnen einfach spüren lässt, ich bin da für dich. Und das ist das Wichtigste in so einer ausweglosen Situation, dass der Mensch auch physisch spürt, da ist einer da für mich, ich bin nicht allein gelassen, sondern es ist einer an meiner Seite und ihnen diese menschliche Nähe spüren lässt. Und das ist sehr wichtig. Das stationäre Hospiz ist nicht der einzige Teil des Hospizes. Wir haben auch ein sehr großes ambulantes Hospiz. Das heißt, wir fahren raus in den Busch. Wir besuchen die Kranken dort, die Schwerkranken dort, helfen den Familien mit der Pflege fertig zu werden, leiten sie an und supplementieren den Teil der Pflege, den die Angehörigen nicht leisten können. Und da haben wir also wirklich unheimlich viel zu tun. Und wir hatten jetzt das ganz große Problem mit der Corona-Pandemie, dass sehr viele Menschen ihre Einkunftsmöglichkeiten verloren haben. Viele Firmen haben zugesperrt und dann gerade die Leute, die im informellen Sektor sich ihr Geld verdient haben. Informeller Sektor heißt, dass sie jemanden Rasen schneiden und da ein Taschengeld bekommen oder dass sie an der Straßenecke sitzen und ihre Bananen und Orangen verkaufen. Und im Lockdown kommt natürlich keiner mehr und kauft ihnen die Orangen und die Bananen ab. Und so haben also viele ihre Einkunftsmöglichkeiten verloren. Da haben wir dann unseren Hauspflegepatienten und AIDS-Patienten, die keine Einkünfte mehr haben, einfach ausgeholfen mit Lebensmittelpaketen, mit Decken, mit Altkleidung oder Gebrauchkleidung, um ihnen zu helfen, dass sie über diese Phase hinwegkommen. Und haben also da Tausende von Lebensmittelpaketen ausgeteilt, um den Menschen zu helfen in dieser ausweglosen Situation.
Das Thema von AIDS-Waisen ist natürlich eines, wo die Eltern leider verstorben sind und es gibt Jugendliche oder auch Kinder. Großeltern können zum Teil nicht für sie sorgen und auch da ist Ihre Bruderschaft im Einsatz, Pater Lagleder.
Gestern habe ich erfahren, dass wir inzwischen 61 Kinder in unserem Kinderheim haben, also ein paar Neuaufnahmen jetzt wieder bekommen haben. Das Kinderheim kümmert sich nicht nur um AIDS-Waisen, es gibt natürlich AIDS-Waisen, aber es gibt ausgesetzte Kinder, es gibt Kinder, die halb tot geprügelt worden sind, Kinder, die vergewaltigt worden sind, kranke Kinder, es gibt behinderte Kinder, vor allem lernbehinderte Kinder, also alles Kinder aus entweder zerbrochenen Familien oder gar nicht bestehenden Familien. Sie müssen ja wissen, dass ein Großteil der Kinder im Zululand außerhalb der Ehe zur Welt kommt. Von daher so ein Familienzusammenhalt oft gar nicht gegeben ist. Wenn Sie heiraten wollen, müssen Sie als Brautpreis 11 Stück Vieh an den Schwiegervater bezahlen und das kann sich kein Mensch mehr leisten. Also heiraten die jungen Leute häufig gar nicht mehr, sondern haben sich trotzdem gern und bekommen dann Kinder. Und dann gibt es auch diese ganz traurige Tatsache, dass viele Mädel meinen, sie würden nicht überleben können, es sei denn, sie würden ihren Körper an die Männer vermieten. So gibt es eben sehr viele Kinder, die ein Nebeneffekt des Geldverdienens sind und die dann auch von den Eltern gar nicht geliebt sind. Und da ist natürlich auch dann die Rate an Kindsmissbrauch, an Kindsmisshandlung sehr hoch. Und wenn die Polizei bzw. das Jugendamt, würde man hier vielleicht sagen, wir nennen es Department of Social Development, wenn die dann sagen, das ist für das Kind nicht mehr gut, in der Ursprungsfamilie zu sein, dann kann das Kind eingewiesen werden in ein Kinderheim und wir geben mit diesen Kindern dann Liebe, Geborgenheit und eine neue Heimat und wenn sie es brauchen, natürlich auch medizinische, psychologische und menschliche Hilfe.
Ein wesentlicher Punkt natürlich, dass diese Hilfe geleistet werden kann, über die wir jetzt gesprochen haben, die Hilfe, die eben Pater Gerhard Lagleder initiiert hat, das sind Spenden. Es gibt dazu ein eigenes Spendenkonto in Österreich, das ich an dieser Stelle nennen möchte und das finden Sie dann auch auf der Homepage von uns auf Radio Klassik Stephansdom. Der Kontoinhaber ist die Abtei der Missionsbenediktiner von St. Georgenberg Ficht mit dem Spendenkonto Pater Gerhard Lagleder, OSB, und der IBAN ist AT 74 36 00, viermal die 0 00 65 69 75. Wie gesagt, Sie finden diese Informationen auch bei uns auf der Homepage. Pater Gerhard, wenn Sie wie jetzt einige Zeit in Europa weilen, besonders natürlich auch im deutschsprachigen Raum, weil Sie hier viele Kontakte haben in Bayern und Österreich, wie geht es Ihnen, wenn man sieht, wie hier eigentlich wieder nach der Pandemie der Alltag eingezogen ist?
Es ist natürlich bei uns auch ähnlich. Bei uns sind die Inzidenzen auch wesentlich zurückgegangen. Wir sind jetzt mit einem blauen Auge über eine fünfte Welle hinweggekommen. Wir hatten bis vor, sagen wir mal, 2 Monaten noch Inzidenzen von ungefähr 20. Es ist dann auf 120, 130 angestiegen, aber jetzt wieder zurückgegangen. Insofern ist kein großer Unterschied, auch die Maskenpflicht ist weggefallen, nur in bestimmten Bereichen, ähnlich wie hier in Österreich, muss man da noch Maske tragen. Aber die Leute sind sowieso sehr sorglos und in meinen Augen oft viel zu sorglos. Da ist also eigentlich nicht viel Unterschied. Was uns eigentlich mehr betrifft, das ist ein gewisses Spendenvakuum, weil die Menschen hier natürlich momentan sehr gefordert sind mit der Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und es ist ja eine unheimlich tolle Sache, was da alles getan wird und getan wurde und was da alles gesammelt wurde. Aber es gibt dann eben auch Leute, die zu mir sagen, ja, Pater Gerhard, sonst haben wir dich schon unterstützt, aber bitte versteh, jetzt mussten wir unsere Spenden für die Ukraine-Hilfe geben. Aber ich kann meinen Kindern natürlich nicht damit ernähren, dass ich ihnen sage, ja, es tut mir leid, aber wir haben keine Spenden, die wurden für die Ukraine-Hilfe gegeben. Verstehen Sie mir nicht falsch, ich freue mich, dass unheimlich viel getan wird. Aber das Spendenfeld ist abgeerntet und ich muss jetzt die Stoppel aufheben. Und darum bin ich so dankbar, dass Sie auch mich eingeladen haben, zu Ihnen zu sprechen und zu den Hörern von Radio Klassik Stephansdom zu sprechen und Ihnen ans Herz zu klopfen und sagen, wenn Sie noch ein paar Euro in der Tasche haben, dann wären wir dankbar, wenn Sie uns da helfen könnten.
Dann sage ich danke, Pater Gerhard Lagleder, fürs Kommen ins Studio. Ich hoffe, Ihr Aufruf findet Gehör.
Vielen Dank. Gottes Segen und für Gott.